Erfurter Stadtgespräch Podcast.
Erfurt. Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt. Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer und ich trage die Verantwortung für diese Sendung. Und ich begrüße auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Ruderstadt und Bad Blankenburg. Heute machen wir einen kleinen Ausflug in die Thüringer Industriegeschichte, genauer gesagt in die Funkgeschichte. Und dazu habe ich mir einen kompetenten Gast eingeladen. Es ist Diplom-Ingenieur Gerhard Rohleder. Er war von 1979 bis 1989 Technologe und Entwicklungsingenieur in den Mikroelektronikbetrieben in Ilmenau und Erfurt. Er war selbst Funkamateur, kennt sich also bestens aus mit Empfängerröhren und hat sich auch für das Elektromuseum hier in Erfurt stark gemacht. Herzlich willkommen, Herr Rohleder.
Danke für die Einladung.
Ich freue mich, dass Sie da sind. Sie haben jetzt hier ein Buch hingelegt, Empfängerröhren aus Thüringen und ihre Anwendungen. Da werden wir dazu kommen. Einen Einstieg wollte ich aber eigentlich schon vor längerer Zeit machen. Da ging es um ein Buch, das Sie herausgegeben haben im Bruch-Verlag über die Enigma. Da möchte ich auch mit Ihnen einsteigen. Was hat Erfurt mit der Enigma zu tun? Für die Hörerinnen und Hörer, das ist die Verschlüsselungsmaschine, mit der im Zweiten Weltkrieg die deutsche Wehrmacht, vor allem die Marine, Funksprüche verschlüsselt hat und an ihre Einheiten weitergegeben hat. Soweit. Ja, bitte, Herr Rohleder. Genau.
Danke. Erfurt hat eigentlich recht viel mit der Enigma-Geschichte zu tun, mehr als man im ersten Moment glauben mag. Der ursprüngliche Hersteller befand sich ja in Berlin, die Firma Heimsoth und Rinke. Was aber wenig bekannt ist, seltsamerweise wenig bekannt ist, dass in Erfurt auch sich eine Produktionsstätte befand für die Verschlüsselungsmaschine. Das ist nie ein Geheimnis gewesen. Es gibt auch keine geheimen Dokumente, aber es wurde eigentlich nie so richtig öffentlich bekannt. Jedenfalls ist es so, dass im Jahr 1943 die Firma Olympia Büromaschinenwerke AG hier am Mainzer Hofplatz begonnen hat, den Typ Enigma M4 herzustellen. M4 steht für die Marineversion, also die etwas anspruchsvollere Version und die Zahl 4 steht für die Anzahl der Walzen. Darüber können wir dann noch später sprechen, über die technischen Details. Wie gesagt, im Frühjahr 1943 begann die Produktion. Vorbereitet wurde das Ganze schon etwa ein halbes Jahr vorher. Das ist aus den Dokumenten ersichtlich. Der Grund ist eigentlich auch klar. Mit der zunehmenden Bombardierung von Berlin als Hauptstadt wurde ein Teil der Produktionsstätten ausgelagert. Längst nicht nur die Enigma-Produktion, sondern auch andere Produktionszweige. Es gibt ja auch etliche Industriebetriebe, die schon ihre Kapazitäten vor dem Krieg, schon 2-3 Jahre vor dem Krieg, in die Provinz verlegt haben. Eins der bekanntesten ist ja sozusagen auch der Vorgänger des Funkwerks Erfurt. Also Telefunken hat ja hier auch schon 1936, 37 begonnen zu produzieren. Und Telefunken hat auch in Neuhaus am Rennweg die Röhrenproduktion kurz vor dem Krieg begonnen. Also so gesehen alles vom Prinzip her nichts Neues. Aber wie gesagt, diese Erfurter Produktion wurde bisher wenig publiziert. Der Anstoß, die Anregung kam für mich durch eine Veröffentlichung in den Medien über Enigma-Funde in der Ostsee. Im Jahr 2022 zum Jahreswechsel wurden da in der Ostsee ein paar natürlich stark beschädigte Maschinen gefunden. Und das hat mir eigentlich den Anstoß gegeben, darüber nochmal eine kleine Broschüre zu schreiben, ganz einfach, um auf diesen Sachverhalt aufmerksam zu machen.
Also Erfurt hat mit dieser Produktion also intensiv zu tun. Es ist kein Geheimnis, aber trotzdem weiß es keiner. Wie ist denn das zu erklären?
Ja, das ist mir, das habe ich mich auch öfter gefragt. Das ist mir auch nie so richtig, ist mir nie so richtig klar geworden. Eins ist natürlich Fakt, das Know-how, das technische Know-how, das stammt von dem Erfinder Gustav Scherbius und das wurde nach dessen Tod im Jahr 1929 von der Firma Heimsuth und Rinke fortgesetzt. Also das, was hier in Erfurt passiert ist, war keine Innovation, also es war eine ausgelagerte Produktionsstätte. Trotzdem muss man natürlich sagen, wenn man eine Produktion von technischen Produkten startet, braucht man auch ein gewisses Know-how. Man braucht die entsprechende Ausrüstung, man braucht qualifizierte Arbeitskräfte und alles, was dazugehört. Also das ließ sich nicht von heute auf morgen bewerkstelligen. Warum es nie hier in Erfurt großartig publiziert wurde, hängt vielleicht mit der Gesamtsituation zusammen, wie die Technikgeschichte hier in Erfurt bewertet wird. Ich bin ja seit einigen Jahren Mitglied im Förderverein des Elektromuseums, das ja schon einige Jahre existiert. Aber das Problem ist eben, wir haben hier in der Stadt keine Lobby. Es gibt wir haben ein schönes großes Depot, in welchem die Ausstellungsstücke gelagert sind, aufbewahrt werden, alles prima. Aber es gibt seit 2012, also seit 10 Jahren, keine ständige öffentliche Dauerausstellung zur Industriegeschichte. Und man muss ja sagen, das Funkwerk, auch das Schreibmaschinenwerk, später Optima, das waren ja zwei Großbetriebe, die diese Stadt groß gemacht haben, ob man das nun wahrhaben will oder nicht, aber das waren ja tausende Beschäftigte, die hier ihr Auskommen hatten, vielleicht nicht Reichtum erwerben konnten, aber doch relativ gut ihr Auskommen hatten. Und dieser Geschichtsteil spielt in Erfurt irgendwie in der Selbstdarstellung der Stadt kaum eine Rolle.
Und da gibt's auch kaum Orte der Industriegeschichte, die erhalten geblieben sind. Ja. Also wenn ich jetzt mal zum Beispiel nehme im Ruhrgebiet, alle möglichen stillgelegten Zechen sind dort technische Museen geworden. Ja, hier in Erfurt gibt es also fast nichts dazu, zumindest nicht an Ort und Stelle, im Museum vielleicht ein paar Hinweise, aber da müsste also hier nochmal nachgelegt werden. Nochmal zurück zu der Produktion der Enigma-Maschinen, da müsste es ja eigentlich auch noch mehr Leute geben in Erfurt, die sich daran erinnern können und die daran beteiligt waren. Ich meine, die Zahl wird natürlich geringer, aber einige müsste es ja dann noch geben.
Müsste es noch geben? Ich habe niemanden gefunden. In den Unterlagen, die ich gesehen habe im Staatsarchiv in Weimar, sind ja ein paar Namen genannt, aber die leben alle nicht mehr. Nun habe ich natürlich auch ältere Erfurter gefragt, die aus meiner Sicht dafür in Frage kommen könnten, aber es konnte mir niemand irgendetwas sagen, dass es das da noch irgendwie Zeitzeugen gibt. Also da bin ich wahrscheinlich wirklich zu spät gekommen.
Mhm. Also eine Informationsschiene, die plötzlich abgeschnitten ist, ja. Und wo man also nicht mehr zugreift. Und das ist nicht die einzige Thematik, der das so geht, wenn wir nicht aufpassen.
Ja. Ich muss auch noch dazu sagen, sowohl das Land Thüringen als auch die Stadt Erfurt erarbeiten ja alle paar Jahre gewisse Museumskonzeptionen. Und da ist eben das, was ich nicht verstehe. Es spielt die Technikgeschichte, technische Museen spielen da keine Rolle. Sicherlich ist es so, dass jetzt weder der Bürgermeister noch der Ministerpräsident sagen kann, ich habe hier ein Budget und jetzt machen wir Elektromuseum und ihr kriegt hier 1 Million Euro. So wird es nicht funktionieren. Aber von der ganzen Konzeption spielt die Technikgeschichte leider keine Rolle.
Gut, Herr Rohleder, erstmal vielen Dank für diesen Einstieg und nach der nächsten Musik machen wir weiter mit einigen Details nochmal zur Enigma.
Ja.
Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Breaker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter. Gast im Studio ist heute Gerhard Rohleder und wir beschäftigen uns mit Industriegeschichte im weitesten Sinne und dann mit Enigma, mit Röhren hier aus Erfurt. Und Herr Rohleder hat jetzt einen Einstieg dazu.
Eine erfundene, aber denkbare Szene. Ort: Hütte 6, Landsitz: Bletchley Park, 45 Meilen nordwestlich von London. Zeit: März 1942. Mathematiker Gordon Welchman, am Schreibtisch sitzend, sortiert Papiere. Seit mehr als 2 Jahren können wir mitlesen, was die Deutschen als Kriegstaktiken ausbrüten. Unser Aufwand ist gewaltig, vielleicht sogar einmalig. Der richtig große militärische Durchbruch für uns ist bisher ausgeblieben. Oder sind die offiziellen Nachrichten stark frisiert? Darin sollen ja eher die Deutschen perfekt sein. Zermürbend ist es dagegen schon, was wir hier machen. Höchste Geheimhaltung, aber greifbare Ergebnisse sind nicht zu erkennen. Immerhin sind wir hier in BP privilegiert, müssen nicht auf den Schlachtfeldern unsere Haut zu Markte tragen. Hoffentlich hat der Wahnsinn bald ein Ende. Ein kurzes Klopfen, Mathematiker Alan Turing tritt ein. Turing: Guten Morgen, Gordon. Kommst du zurecht? Welchman: Guten Morgen, Alan. Danke, es geht. Ehrlich gesagt habe ich mich über Commander Travis geärgert, der mich gestern angeknurrt hat, weil ich beinahe nebenbei einen Text von einer Heeres-Enigma entschlüsselt habe. Turing: Du weißt doch, dass dein Job die Entschlüsselung der Präambeln ist. Sicher. Wenig Inhalt, aber gut zu wissen für die Einstellung der Bomben. Ja, hast ja recht, aber ich war gerade so schön beim Entzaubern, da wollte ich den großen Rest auch noch probieren. Es hat schließlich funktioniert. Weil wir gerade dabei sind, du wirst dich in der nächsten Zeit noch mehr mit den schnöden Spruchköpfen beschäftigen müssen. Wie es aussieht, kommen jetzt verstärkt die M4 mit Onkel Walter zum Einsatz. Bist du sicher? Damit hatten wir schon einmal gerechnet, war dann aber doch nicht so. Gestern Abend habe ich in einer abgehörten Nachbemerkung gelesen, dass die eine bewusste Hauptfunkstelle in Norddeich einem Kumpel M4 UKW Dora telegrafiert hat. Unglaublich, der Text war nicht einmal verschlüsselt. Manchmal frage ich mich schon, weshalb niemand etwas von unserer Aktion bemerkt. Die schlechte Nachricht ist dann wohl, dass wir bald Unterstützung von der anderen Seite des Atlantiks brauchen. Wie dem auch sei, ich habe längst damit gerechnet, ein paar zusätzliche Schichten leisten zu müssen. Du kannst mir aber einen Gefallen tun und diesen Wichtigtuer vom MI6 auf Abstand halten. Turing lächelt. Du hast wohl der Blonden aus Hütte 3 wieder Komplimente gemacht. Welchman, ein paar aufmunternde Worte können nicht schaden. Die Kleine hat die ganze Nacht an dieser Rauschkiste gesessen und eine Menge Funksprüche komplett mitgeschrieben. Da kommt mancher von den Berufsfunkern nicht mit. Turing, wie war dein Treffen bei der BBC? Konntest du die seltsamen deutschen Begriffe klären? Ja, das Treffen im Buschhaus war erfolgreich. Redaktionschef Hugh Green konnte auf Anhieb Bedeutung und Zusammenhänge erklären. Ich habe dort übrigens zufällig Erika Mann, die Tochter des berühmten Schriftstellers, getroffen. Sie hat einen selbstverfassten Essay für den deutschen Dienst eingesprochen. Es ist wohl auf ihre Initiative zurückzuführen, dass ihr Vater die 5-minütigen Ansprachen in den CBS-Studios von Los Angeles aufnimmt. Allerdings sieht es so aus, als hätte Thomas Mann nach anfänglichem Optimismus den Mut verloren, da er kaum direkte Reaktionen spürt. Typisch Schriftsteller eben. Hugh Green meinte aber, dass unsere Quellen eine große Resonanz melden. Eine Hörerin soll geschrieben haben: Ganz Berlin hört BBC. Turing, du siehst, außer uns arbeiten noch andere im Äther. Noch eins, überreicht einen Zettel. Unser Mann vom MI6 hat einen bisher unbekannten deutschen Herstellercode gemeldet. Benzinpumpen von Flugzeugmotoren sind mit AYE gekennzeichnet. Die Abkürzung soll für Büromaschinenwerke Erfurt stehen, was die sich für Firmennamen ausdenken. Der Standort Erfurt liegt 150 Meilen südwestlich von Berlin. Bitte ergänze unsere Liste. Die Erfahrung lehrt, dass ein bestimmter Hersteller irgendwann mit mehreren Produkten erscheint. Wir sehen uns dann später. Ja, das mache ich. Bis dann.
Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt auch für die Hörerinnen und Hörer von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg und für die Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Die Verschlüsselungsmaschine Enigma, die im Zweiten Weltkrieg für sehr viel Furore gesorgt hat, ist hier in Erfurt produziert worden. Das hat der Industrieforscher, Diplom-Ingenieur Gerhard Rohleder, herausgefunden. Er ist heute Gast im Studio. Herr Rohleder, jetzt haben Sie hier einen tollen Text geschrieben. Ist diese Entschlüsselung AYE, ist die tatsächlich so auf Erfurt zurückzuführen?
Ja, genau, das ist sie. Es gab während des Krieges dreistellige Herstellercodes und da hatte Olympia Büromaschinenwerke AG den Herstellercode AYE. Der war sowohl auf den Enigma-Geräten, die hier in Erfurt hergestellt wurden, vermerkt, als auch auf anderen Produkten, die von eben dieser Firma hergestellt wurden. Also die Herstellung von Benzinpumpen für Flugzeuge ist auch nicht fiktiv, sondern die gab es auch wirklich. Es wurden auch, soviel ich weiß, Magazine für Flakmunition hergestellt. Da war überall dieser Code AYE vermerkt. Der soll übrigens, so wie ich das verstanden habe, am Ende des Krieges auch nicht mehr geheim gewesen sein. Es gab natürlich auch von den Alliierten entsprechende Aufklärung und wahrscheinlich war denen diese Abkürzung AYE dann auch bekannt. Aber wie gesagt, auf den Maschinen, die tatsächlich hier hergestellt wurden, ist auch überall auf dem Typenschild AYE und dann die Seriennummer vermerkt.
Also ist Erfurt dort quasi historisch verbrieft mit beteiligt gewesen. Ja. Gibt es von diesen hier in Erfurt hergestellten Enigma-Maschinen irgendwelche Relikte noch oder gibt es Produktionslisten oder Exportlisten? Wer hat die gekriegt? Sie haben schon gesagt, M4 heißt, vorrangig war das die Marine, die bekommen hat. Ja,
ist das so? Das ist so, das M steht für Marine und die 4 steht für die Anzahl der Walzen. Jede Maschine hatte ja eine Walze, die mit den 26 Buchstaben des Alphabets versehen war. Bei jedem Tastendruck drehte sich eine Walze einen Schritt weiter, ähnlich wie bei einer Schreibmaschine. Beim nächsten Tastendruck drehte sich dann wieder eine weiter und wenn die erste Walze 26 Mal rum war, dann drehte sich die zweite Walze einen Schritt weiter und dann ging dann wieder die erste und dann wieder die zweite nach 26 bis hin zur dritten und vierten. Mit 4 Walzen wurde natürlich ein größerer Verschlüsselungsraum erreicht als mit 3 Walzen. Also die Standardausführung bestand ursprünglich aus 3 Walzen und die etwas anspruchsvollere, die für die Marine, speziell für die U-Boote gedacht war, die hatte dann 4 Walzen, um eben die Entschlüsselung zu erschweren.
Lassen Sie uns nochmal auf diese Walzen zurückgehen. Wie muss man sich denn das vorstellen? Sind das Metallwalzen, auf denen die Buchstaben drauf waren?
Ja, genau so ist es. Also der Grundkörper bestand aus Kunststoff, aus Hartgummi, aber die hatten den Kranz aus Metall, auf denen die Buchstaben dann auch richtig wie bei einer Schreibmaschine
Tastatur lesbar waren. Schreibmaschine so ähnlich.
Ja, so ähnlich. Aber das waren eben einfach Walzen, also in Scheibenform ungefähr 6-7 Millimeter breit. Also man konnte das so lesen. Und auf jeder Maschine befand sich ja ein Fenster, wo man dann die Grundeinstellung lesen konnte. Aber lassen Sie mich noch eine Ergänzung machen.
Bitte.
AYE, es gibt wirklich noch ein paar Geräte, die mit AYE versehen sind. Verbrieft ist ein Exemplar in Bletchley Park, also dort, wo die Entschlüsselung stattfand. Dieser Ort ist ja heute auch Museum, öffentlich zugänglich. Also dort gibt es ein AYE und es gibt auch ein Gerät im Museum für Kommunikation in Frankfurt am Main. Also das, die sind sicher, es gibt sicher auch noch einige wenige Exemplare bei privaten Sammlern, aber da gibt es natürlich keine offiziellen Listen drüber. Man findet im Internet praktisch Listen über öffentlich zugängliche Exemplare in Museen, aber über Sammler, das wird natürlich nicht publiziert. Trotzdem gibt es aber auch Sammler, die das nicht geheim halten und das nicht im Tresor festhalten, sondern die auch darüber sprechen, dass sie solche Geräte in ihrer Sammlung haben.
Und aber von den Produktionsmaschinen hier in Erfurt ist nichts mehr erhalten, also wo diese einzelnen Teile gefertigt wurden. Das ist also auch nach dem Krieg alles vernichtet worden.
Ja, das...
Oder haben es die Amis mitgenommen?
Das ist die Frage. Es ist erstmal nichts erhalten geblieben, offiziell. Von den Unterlagen ist zu vermuten, dass die amerikanischen Besatzer, die ja zuerst hier waren, vor den russischen, vor der Sowjetarmee, dass die da Unterlagen mitgenommen haben. Was im Staatsarchiv in Weimar ersichtlich ist, die Unterlagen befanden sich im Büromaschinenwerk hier im Hauptgebäude Nummer 1, aber es gab eine Sicherheitskonzeption und dort ist vermerkt, dass auch 3 Exemplare von allen Geräten, die dort produziert wurden, natürlich auch von der Enigma, an anderen Standorten zur Sicherheit aufbewahrt wurden. Und einer dieser Standorte war das Gebäude 56 auf dem Betriebsgelände. Und der zweite Standort war die Privatwohnung eines Mitarbeiters. Der ist in den Unterlagen auch namentlich genannt. So, und weder dieses Privathaus noch das Gebäude 56 wurden im Krieg irgendwie beschädigt. Also ein Teil der Unterlagen hat den Krieg überlebt. Es gibt auch ein Schriftstück von der damaligen Betriebsleitung, die da meiner Meinung nach eine unwahre Angabe machen. Und zwar schreiben die in einem Brief, in einer Mitteilung an die Industrie- und Handelskammer im Jahr 1946, dass die Unterlagen durch einen Granattreffer vernichtet wurden, was stimmen kann, weil ja dieses Gebäude 1 tatsächlich durch Artilleriebeschuss 1945 sehr stark beschädigt wurde. Aber wie gesagt, das andere Gebäude, Nummer 56, was auch auf dem Plan, dessen Standort auch bekannt ist, wurde eben nicht getroffen und das Privatwohnhaus am Rande von Erfurt auch nicht. Aber technische Unterlagen sind da im Staatsarchiv nicht überliefert. Was erhalten ist, sind Angaben zu Preisen und zu Stückzahlen. Was immerhin den Vorteil hat, dass man sozusagen auch einen Originalbeleg aus jener Zeit hat, dass die Enigma M4 eben hier in Erfurt tatsächlich auch produziert wurde.
Könnt ihr zu dem Preis was sagen?
Ja. Da würde ich einen kurzen Ausschnitt aus der Broschüre mal vorlesen, ja, um das zu verdeutlichen. Der Verkaufspreis der Enigma M4 wurde durch einen Arbeitsstab Gruppenpreise festgelegt. In einem Preisblatt vom 8. August 1944 ist ein Preis von 380 Reichsmark für Funkschlüssel M4 mit Zubehör, jedoch ohne Umkehrwalze D sowie ausschließlich Lizenzgebühren angegeben. Die im Preisblatt erwähnte Umkehrwalze bewirkt, dass der Strom durch die Walzen in entgegengesetzter Richtung zurückfließt, sodass eine weitere Verschlüsselung erfolgt. Eine Enigma ohne Umkehrwalze ist nicht funktionsfähig. In einem Schreiben vom 14. März 1946 an die Industrie- und Handelskammer teilt die Olympia Büromaschinenwerke AG mit: Durch den Großbrand unseres Verwaltungsgebäudes sind die technischen Unterlagen, Pausen, Fertigungspläne, Maschinenpläne und so weiter vernichtet wurden. Diese Aussage darf bezweifelt werden. Tatsächlich wurde das Gebäude durch einen Artillerietreffer am 12. April 1945 zerstört. Zwischen Februar 1944 und März 1945 war Erfurt wiederholtes Ziel von Luftangriffen durch US Air Force und Royal Air Force, sodass ein Teil der Produktion einschließlich wichtiger Dokumente ausgelagert wurde. Der Funkschlüssel M4, wie er in der Firmenkorrespondenz ausschließlich genannt wurde, dürfte hohe Priorität beim Schutz vor Kriegseinwirkung besessen haben. Grundsätzlich wurden wichtige Kopien von Firmenunterlagen an jeweils 3 unterschiedlichen Orten gelagert. In den Kelleretagen unterschiedliche Gebäude auf dem Firmengelände, in Außenstellen der Olympia und in Wohnhäusern einzelner Angestellter. Technische Unterlagen des Funkschlüssels M4 wurden im Keller des Verwaltungsgebäudes, Gebäude 1, aufbewahrt. Trotz starker Zerstörung der oberen Etagen lässt ein Archivfoto erkennen, dass der Boden des Erdgeschosses unversehrt geblieben ist. Die Aufbewahrung im Panzerschrank bot zusätzlichen Schutz. Für die Aufbewahrung von Betriebsmittelzeichnungen und diversen Fertigungsunterlagen waren für den Funkschlüssel M4 als Sicherungsorte der Keller des Gebäudes 56, das Haus eines Mitarbeiters in Erfurt-Bischleben und das Büro der Zweigniederlassung Wien festgelegt. Weder das Gebäude 56 noch das betreffende Wohnhaus wurden durch Kriegseinwirkung beschädigt.
Also ist anzunehmen, dass da noch Unterlagen existierten,
ja,
und dass die irgendwo hingekommen sind.
Ja.
Nun müsste ja eigentlich über 70 Jahre nach dem Krieg müssen ja eigentlich auch Archive in Amerika geöffnet werden, um an diese Sachen ranzukommen. Hat aber noch nie jemand versucht oder geschafft.
In Amerika nicht. Es gibt etliche Literatur, es gibt Veröffentlichungen über die Enigma-Geschichte, aber zum Thema Erfurt, zum Produktionsstandort Erfurt, habe ich jedenfalls da nichts gefunden. Was es noch gibt, ist ein Teil einer Korrespondenz über Nachbauverträge. Die Firmen, die außerhalb von Berlin, also Firmen, die beauftragt wurden, die Verschlüsselungsmaschine herzustellen, mussten ja mit dem Originalhersteller, der Firma Heimsuth und Rinke, einen Vertrag abschließen, Lizenzvereinbarung, ganz klar. Und da gibt's eine gewisse Korrespondenz zu Erfurt, aber mehr eben auch nicht. Und dann eben, wie gesagt, im Hauptstaatsarchiv in Weimar Dokumente über den Preis und über Stückzahlen.
Der Preis von 380 Reichsmark pro Stück ist jetzt, ich meine mal, aus meiner Sicht jetzt nicht so hoch, aber trotzdem war das nicht im freien Verkauf zu erwerben. Also das war nur für das Militär bestimmt.
Genau, das war nur fürs Militär bestimmt. Man muss natürlich dazu wissen, die Enigma-Entschlüsselungsmaschine wurde von Arthur Scherbius bereits kurz nach dem Ersten Weltkrieg, also wirklich 1918, erfunden, dieses Grundprinzip. Und er hat das auch der Reichswehr damals angeboten. Die hatte allerdings kein großes Interesse. Nun war natürlich auch nach dem Ersten Weltkrieg das überhaupt nicht die Frage. Da gab es ja andere Probleme. Und es gab dann in den 1920er Jahren auch eine zivile Version, die auch an ausländische Kunden verkauft wurde, sodass auch dieses Prinzip weltweit bekannt wurde. Aber man muss trotzdem noch mal ganz deutlich sagen, die ursprüngliche Erfindung und der ursprüngliche Zweck war eine militärische Verschlüsselungsmaschine. Das Nebenprodukt war eine zivile Version, nicht umgekehrt. So, und dann aber ab 1933, als eben die Nazis mehr und mehr an Einfluss und Macht gewonnen haben, wurde diese zivile Version eingestellt und diese Enigma-Maschine wurde dann ausschließlich fürs Militär produziert und da gab es dann auch ab dieser Zeit keine zivile Version mehr.
Herr Rohleder, jetzt muss man natürlich fragen, wenn dieses Prinzip dieser Maschine so lange bekannt ist, warum haben die Briten, warum haben die Alliierten so lange gebraucht und mit einem riesigen Aufwand an Material und Menschenkapazitäten so lange gebraucht, um diesen Code zu knacken?
Weil das Prinzip zwar bekannt war, aber die Ausführung im Detail war noch weiter perfektioniert worden. Und was das große Problem ist, es gibt nicht den Enigma-Schlüssel, sondern die Einstellungen dieses Gerätes wurden ja alle 24 Stunden geändert. Und mit jedem Tastendruck änderte sich ja auch die Verschlüsselung. Also man konnte nicht jetzt einmal einen Schlüssel herausfinden und den dann immer wieder verwenden, sondern die Entschlüsselung musste jeden Tag neu mit viel Aufwand immer wieder aktualisiert werden. Das war das große Problem. Auch wenn das Prinzip bekannt war. Die Alliierten haben ja auch während des Krieges einige Geräte erbeutet. Also die wussten sowieso von Anfang an, wie das vom Prinzip funktioniert. Was aber sozusagen nicht ausgereicht hat, ähnlich wie beim Computer. Man kann ja auch die Enigma als so eine Art Vorläufer des Computers betrachten. Braucht man Hardware und Software. Und allein das Vorhandensein der Hardware reichte eben nicht, sondern man brauchte eben auch die Verschlüsselungstabelle, sozusagen die Software.
Also war es notwendig, das habe ich jetzt aus Ihren Ausführungen herausgenommen, dass also Dutzende, Hunderte Telegrafenfrauen oder Männer diese Funksprüche mitgeschrieben haben. Erstmal einfach nur mitgeschrieben haben, ohne zu wissen oder ohne auf Inhalte zu achten, sondern einfach nur von 24 Stunden lang wurden diese Funksprüche mitgeschrieben und dann zur Entschlüsselung gegeben, um daraus dann irgendwelche Algorithmen abzuleiten.
Ja, genau so war das. Und das ist dieser zweite große technische Komplex. Die Entschlüsselung in Bletchley Park ist ja das eine. Das ist auch Thema vieler Veröffentlichungen, was immer so ein bisschen im Schatten bleibt. Und deswegen habe ich das auch in der Broschüre nochmal explizit erwähnt, sind die Abhörstationen. Also da gab es jede Menge Freiwillige, die Tausende von Mitarbeitern, die diese in Telegrafie gesendeten, also in Morse-Telegrafie gesendeten Funksprüche mitgeschrieben haben. Das heißt natürlich, es gab Tausende von Menschen, die ausgebildet werden mussten in Morse-Telegrafie. Die Morse-Telegrafie war ja nicht nur im Militär, sondern war auch im zivilen Funk damals weit verbreitet. Also das war eigentlich die verbreiteste Betriebsart im professionellen Funk überhaupt. Aber trotzdem mussten eben zusätzlich noch ein paar Spezialisten ausgebildet werden. Und sowas gelingt eben nicht innerhalb eines Wochenendlehrganges. Also um Morse-Telegrafie sicher mitschreiben zu können, braucht man schon ein paar Wochen, um das wirklich routiniert lernen zu können. Das Tempo, mit dem diese Zeichen gegeben wurden, lag ja so zwischen 60 und 80 Zeichen pro Minute. Also man kann sagen, grob eine Sekunde oder nicht mal eine Sekunde für ein Zeichen. Da konnte man keinen Schummelzettel daneben legen und ablesen, sondern da musste man das wirklich total aus dem FF beherrschen. Und da gab es eben einige, die da diese Zeichen mitgeschrieben haben, sozusagen überhaupt erstmal, dass die ganzen Daten erfasst haben. Denn Tonband gab es, steckt noch in den Kinderschuhen. Also auch die Tonbandschnitte waren großtechnisch noch nicht möglich, sodass eben wirklich viele Leute an den Empfängern sitzen mussten und das mit Hand mitgeschrieben haben.
Und dann weiß ich also aus eigener Erfahrung, es gab ja auch Morse-Spezialisten, die weit mehr Zeichen pro Minute gegeben haben, ne? Also 140 oder...
Ja, die gab's. Allerdings musste man da auch gewisse gegenseitige Rücksicht nehmen. Ja. Es gab auch Spezialisten, die diese Tempi hören konnten. Das hat es immer schon gegeben. Praktiziert wurde allerdings nach meiner Einschätzung so bis maximal Tempo 100, weil es eben einfach auf der Gegenseite nicht so viele gab, die dann eben dieses hohe Tempo mitschreiben konnten.
Ja. Herr Rohleder, ein sehr hochinteressantes Thema, das Sie hier aufgeworfen haben. Vielen Dank.
Dankeschön.
Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer.
Gast im Studio ist heute Gerhard Rohleder. Er hat sich mit der Enigma beschäftigt und sein Herz schlägt natürlich auch für die Erfurter Industriegeschichte. Wir haben das vorhin kurz angedeutet, Herr Rohleder, und da spielen die Empfängerröhren hier aus Erfurt eine wichtige Rolle. Ich kann mich erinnern, im Elektromuseum gab es bis 2012 noch so ein riesiges Röhrenprüfgerät, so ein Karussell, an dem also die Röhren aufgesetzt wurden und dann in manueller Arbeit von Kontrolleuren gesichtet wurden nach Fehlern, nach Funktionstüchtigkeit und so weiter. Also eine relativ monotone Arbeit, glaube ich. Diese Röhren spielen also in der Geschichte auch der Enigma und später eine wichtige Rolle. Vielleicht können Sie dazu noch ein paar Ausführungen machen.
Zur Enigma, wie schon erwähnt, gab es ja in Großbritannien und auch in einigen anderen Ländern Abhörstellen, die diese Funksprüche mitgeschrieben haben. Und der am häufigsten verwendete kommerzielle Kurzwellenempfänger für diese Empfangsstellen war ein Produkt der Firma National in den USA. Die haben einen Empfänger mit der Typenbezeichnung HRO hergestellt. Das HRO soll angeblich für Hell war Rush Order, also für höllisch dringende Bestellung stehen. Vom Prinzip her war es ein sogenannter Einfach-Super, also ein Überlagerungsempfänger. Relativ einfach, solide aufgebaut, aber mit guten Empfangseigenschaften, guter Trennschärfe, guter Empfindlichkeit. Gewisse Abstriche wurden gemacht in der Audio-Wiedergabe und in der Bedienbarkeit, sodass es so eine Art semi-professionelles Gerät war, das zu einem einigermaßen moderaten Preis erhältlich war. Das war auch erforderlich. Also es soll zum Ende des Krieges 10.000 Geräte davon gegeben haben. Und bestückt war dieses Gerät natürlich der damaligen Zeit entsprechend mit bestimmten Empfängerröhren. Es hat sich dann in dieser Zeit auch herumgesprochen, dass es einen recht brauchbaren Empfänger dieser Art gibt. Und zwei deutsche Firmen, nämlich Körting Radio und Siemens, haben während des Krieges dieses Gerät nachgebaut, ohne Lizenz, aber leicht modifiziert mit deutschen Röhrentypen, mit Telefunkenröhren. Und dieses Gerät wurde dann, wie gesagt, auch militärisch eingesetzt. Nach dem Krieg wurde die Produktion dann erstmal fortgesetzt. Das haben natürlich viele Firmen gemacht. Man musste erstmal da anfangen, da aufbauen, wo man aufgehört hatte, zu Kriegsanfang. So hat eine Firma in Bernburg, Funkwerkstätten Bernburg, diesen Kurzwellenempfänger weiterhin produziert mit den deutschen Röhren. Und das waren dann eben Empfängerröhren von Telefunken. Und diese Telefunkentypen wurden dann unmittelbar nach dem Krieg hier in Erfurt produziert. Das waren die sogenannten Stahlröhren aus Glas. Klingt ein bisschen widersprüchlich. Ursprünglich hatten diese Röhren tatsächlich ein Stahlgehäuse, aber nach 1945 waren die mit einem Glasgehäuse versehen, das mit einem metallischen Überzug versehen wurde. Hat sich dann aber auch bewährt, diese Bauform, also die Röhren in Glasgehäuse haben dann auch in anderer Bauform praktisch den Sieg davon getragen.
Diese Röhren haben natürlich in ihrer Betriebsamkeit auch eine gewisse Wärme entwickelt. Ich glaube, deswegen war diese Metallummantelung notwendig, um das ein bisschen abzuschirmen.
Ja, natürlich hat Metall eine bessere Wärmeverteilung als das Glas, aber das war dann nach dem Krieg einfach eine technologische Frage. Es gab weder die Technologie noch das Material für diesen Tiefziehprozess von den Röhren, sodass man eben gesagt hatte, wir steigen auf Glas um, was auch nicht ganz neu war. Also die ersten Rundfunkempfängerröhren hatten ja auch schon ein Glasgehäuse und es gab während dieser ganzen Zeit diese zwei Entwicklungsrichtung Metall oder Glas, sodass man auch hier nicht im Punkt Null anfangen musste. Das wichtigste Problem bei dieser Geschichte ist, dass man den Ausdehnungskoeffizienten des Glases berücksichtigen musste. Die Röhren bestehen ja nicht nur aus dem Gehäuse, sondern es mussten ja auch die Kontaktstifte durchgeführt werden aus Metall. Und diese Kontaktstifte, der Ausdehnungskoeffizient der Metallstifte und des Glasgehäuses mussten einander angepasst werden. Das war eigentlich immer der große springende Punkt. Und wenn man das in den Griff gekriegt hat, dann konnte man auch vakuumdichte Elektronenröhren aus Glas herstellen.
Herr Rohleder, jetzt sprechen wir zwei über Röhren, weil wir beide wissen, was Röhren sind. Ich habe früher bei Raffena gelernt in Radeberg, also da wusste ich das. Aber die Hörerinnen und Hörer können sich ja unter Röhren eigentlich nicht mehr viel vorstellen. Im Prinzip muss man jetzt sagen, es ist eine Glühlampe mit einem größeren Inhalt, mit mehreren, ich will mal sagen, Glühfäden und anderen Geräten oder Drähten und Verbindungsstücken, die also innerhalb eines Glaskolbens funktionstüchtig waren, Signale abgegeben haben, Signale aufgefangen oder umgewandelt haben. Ist das so richtig?
Ja, kann man so sagen. Man müsste sagen, eine Röhre besteht aus mehreren Elektroden. erstmal einer Kathode, einer Heizkathode. Das war sozusagen der Glühfaden. Mhm. Denn von dieser Heizkathode werden Elektronen emittiert und diese Elektronen bewegen sich in Richtung einer Anode, werden in Richtung Anode beschleunigt und dann werden noch zusätzlich eine bestimmte Anzahl von Gittern, 1, 2 oder 3 Gitter, eingebaut, die sozusagen diesen Elektronenstrom steuern, beeinflussen, hemmen oder dämpfen, je nachdem, wie es erforderlich ist. Und wie gesagt, durch diese Gitter wird der Elektronenfluss eben beeinflusst.
Mhm. Und was ist da jetzt immer zu verändern gewesen? Hat man da in der Forschung daran gearbeitet, neue Materialien einzusetzen, neue Übertragungsmöglichkeiten zu suchen? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, genau. Die technischen Daten mussten natürlich immer wieder optimiert werden. Ein springender Punkt sind natürlich die Abmessungen und die Wärmeentwicklung, die ja beträchtlich waren. Da war man natürlich von Anfang an bestrebt, die Abmessung zu verringern und damit auch die Abstrahlung von Wärme. Und ein anderer wichtiger Punkt ist eben die Verstärkungswirkung. An einer Elektronenröhre wird ja eine große Gleichspannung, die sogenannte Anodenspannung, angelegt. Und diese Spannung wird dann im Rhythmus der Sprache oder des Musiksignals verstärkt, sodass man dann eben praktisch das Signal hörbar machen kann. Ja, und dieser Prozess wurde eben immer optimiert. Die Abmessungen wurden kleiner, die Abstände zwischen den Gittern geringer. Ein so ein Punkt ist auch das Vakuum. Also die Röhren wurden ja evakuiert, also sozusagen Luft leer gepumpt und das alles mit bestimmten Materialien. Es mussten bestimmte Metalle sein, die bestimmte Eigenschaften aufweisen bezüglich des Emittierens zum Beispiel aus der Kathode. Also das war ein ganzer Komplex von technologischen Fragen.
Und dazu kam wahrscheinlich auch immer die Rohstofffrage, die gerade bei diesen komplizierten Röhren ja nicht so ganz einfach war. Ich kann mir vorstellen, dass es da Rohstoffe gab, die in der DDR nicht vorhanden waren.
Ja, zum Glück ging das einigermaßen mit diesen Rohstoffen. Bei den Metallen konnte man zumindest entweder aus dem eigenen Land oder auch aus Polen oder der Sowjetunion exportieren. Also man war dort nicht so stark abhängig von den Devisen-Westimporten. Und ähnlich war es eigentlich auch mit dem Glas, mit den Glasgehäusen. Dort war die Importabhängigkeit auch relativ gering, sodass eben die Röhrenproduktion ja wirklich zum großen Teil aus eigener Kraft bewerkstelligt werden konnte.
Jetzt haben Sie vorhin diesen Empfänger erwähnt, HRO, ja. Der ist also in der DDR dann noch gebaut worden.
Ja, genau, der wurde unter der Typenbezeichnung AQST hergestellt. Die Abkürzung steht für Allwellenempfänger mit Quarzfilter und Störaustaster. Ist auch, wie sein Vorgänger, ein Überlagerungsempfänger, also ein Einfach-Super. Sieht auch auf den ersten Blick fast genauso aus. Also die Mechanik wurde zum großen Teil übernommen und auch die Röhrenbestückung, so wie sie Körting-Radio mit den Telefunkenröhren praktisch damals gemacht hat, wurde dann eben auch 1:1 übernommen. Diese, soweit mir bekannt ist, wurden die AQST für die Küstenfunkstelle Rügenradio gebaut, die natürlich dann nach dem Krieg auch erstmal großen Bedarf hatten und dort als Stationsempfänger verwendet. Das war auch von den Empfangseigenschaften, Empfindlichkeit und Trennschärfe war das auch okay. Aber die Bedienbarkeit, der Bedienkomfort war eben nicht besonders groß, sodass die Mitarbeiter der Küstenfunkstelle, das ist auch schriftlich überliefert, darüber nicht besonders glücklich waren.
Und Rügenradio galt ja damals, glaube ich, auch so als diese Schaltstelle, als Verbindung zu den einzelnen Schiffen, ne, die da nicht nur in der Ostsee rumschwammen, sondern auch weltweit im Einsatz waren. Ne? Da war immer der Bezug auf Rügenradio, war da also immer gegeben.
Genau, also ein Großteil der Flotte, zumindest Anfang der 50er Jahre, fuhren natürlich auf Ostsee und Nordsee, aber es begann dann auch zu der Zeit schon der die große Fahrt, wie es so heißt, also der Überseeverkehr nach Asien und nach Amerika, also zu anderen Kontinenten, sodass eben auch große Entfernungen zu den Schiffen überbrückt werden mussten. Und bei der Küstenschifffahrt, da reichte es ja aus, wenn der sogenannte Grenzwellenbereich, also der Frequenzbereich zwischen Mittel- und Kurzwelle, zwischen 2 und 3 Megahertz ungefähr, verwendet wurde. Da war das okay, das war für diese relativ kurzen Entfernungen zur Ostsee und Nordsee eigentlich der optimale Frequenzbereich, aber für die Schiffe, die dann eben in weiter entfernte Gebiete fuhren, reichte das nicht aus und man musste praktisch die Eigenschaften der Kurzwelle, die Ausbreitungseigenschaften der Kurzwelle berücksichtigen und eben auch in anderen Frequenzen arbeiten. Und dazu waren eben Sender und Empfänger notwendig, die praktisch den ganzen Bereich der Kurzwelle überstreichen konnten.
Und Satelliten gab es damals nicht, wo man das Signal hinschicken konnte und auf der anderen Seite empfangen konnte. Herr Rohleder, was muss man sich denn vorstellen? Wie viele solcher Röhren sind denn hier in Erfurt pro Jahr produziert worden?
So genau ist das nicht erfasst im Einzelnen. Das wäre nochmal ein Thema für eine Archivrecherche. Was bekannt ist, im Jahr 1963 ist ein Foto überliefert. Dort wurde hier in Erfurt die 30-millionste Röhre bekannt gegeben. In Erfurt wurde ja bis Anfang der 80er Jahre dann allerdings in reduzierten Stückzahlen wurden ja noch als Ersatzteilproduktion Röhren hergestellt. Was auch als gesichert gelten kann, das Röhrenwerk in Neuhaus am Rennweg hat insgesamt zwischen 1937 und Anfang der 80er Jahre 100 Millionen Röhren produziert. Also man kann von der Größenordnung davon ausgehen, dass auch die Röhrenwerke sowohl hier in Erfurt als auch das in Mühlhausen bei den Empfängerröhren so in dieser Größenordnung produziert haben.
Das ist natürlich eine gewaltige Stückzahl, ne?
Ja.
Und dann ist diese Technik quasi überrollt worden oder überholt worden durch Transistoren und Halbleitertechnik.
Genau, durch Transistoren und durch Schaltkreise. Es war natürlich ab Mitte der 1960er Jahre schon klar, dass den Röhren nicht die Zukunft gehören wird, weil die Transistoren gab es ja dann schon ab Ende der 50er Jahre, sodass klar war, die Röhren haben nicht die Zukunft, aber trotzdem in der Praxis war es ja so, die letzten komplett mit Röhren bestückten Radios wurden in Sonneberg bis 1967, 68 hergestellt. Das war übrigens auch der Grund für diese großen Stückzahlen. Die Konsumgüterproduktion von Rundfunk, also von Hörfunk und Fernsehgeräten, dort wurde die größte Anzahl, der größte Anteil von Empfängerröhren verwendet. Und im Laufe der Zeit dann danach wurden die Röhren ja auch stückweise ersetzt. Also es gab dann so eine Art Übergangszeit, in denen es Radioempfänger gab, die zum Teil mit Transistoren und zum Teil noch mit Röhren bestückt waren. Aber das hatte sich dann auch irgendwann erledigt und so dass dann übergegangen wurde auf eine komplette Transistorproduktion.
Herr Rohleder, vielen Dank für diesen Einblick in ein hochinteressantes Industriekapitel hier in Erfurt und in Thüringen. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann wiedersehen, denn da sind noch ein paar Sachen, die hier im Dunkeln schlummern und die wir vielleicht den Hörerinnen und Hörern noch mit Hilfe von Röhren auffüllen können. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ja, danke für die Einladung.
Das war das Stadtgespräch für heute. Ich bin Ihnen noch eine Antwort schuldig. Die Klaus Lenz Band hat in ihrem Repertoire sehr viele Titel der Gruppe Bloodsweat and Tears aufgenommen. Soweit noch dazu und mit Klaus Lenz verabschieden wir uns heute auch hier aus der Sendung. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.